So, Marius, jetzt sind wir hier in Waldsassen. Was gibt's denn hier in Waldsassen?
Die schöne Oberpfalz. Schönes Wetter gibt's hier. Und was braucht man, um die Sonne zu sehen von drin? Gutes Fensterglas.
Oh ja, da gucken wir mal rein in die Glashütte Lamberts. Hier wird uns gleich Robert Christ empfangen und uns die Räumlichkeiten zeigen und uns ein bisschen was über die Glasherstellung erzählen.
Sound auf Handwerk.
Ja, hallo Robert. Wir sind ja jetzt hier in der Glashütte Lamberts in Waldsassen und vielleicht kannst du uns und unseren Zuhörern kurz vorstellen, wer du bist, wo wir sind und was ihr hier macht.
Gerne. Als erstes möchte ich euch natürlich sehr herzlich bei uns in der Glashütte begrüßen und ich freue mich, dass ihr hier seid und ich euch durch die Glasmanufaktur Lamberts führen kann. Ja, ihr seid hier in der Glashütte Lamberts, die Firma, das Ofenhallengebäude, in dem wir jetzt gerade stehen, gibt es seit 1896. Das war aber nicht immer in Waldsassen. Es war ursprünglich mal in Nürnberg gestanden bei einer bayerischen Ausstellung. Und ja, und dann wurde es gekauft von den damaligen Gründern der Firma und auf Eisenbahnwaggons verladen. Das ganze Gebirg und alles und die Konstruktion der Halle und dann nach Waldsassen gebracht und hier wieder aufgebaut. Das war dann 1906 ungefähr, wo es dann fertiggestellt worden ist in Waldsassen und seitdem gibt's die Manufaktur bei uns hier in der Oberpfalz.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, gehört zu haben, dass selbst das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Stimmt das?
Das ist richtig, ja. Es ist eines der ganz wenigen Gebäude, die damals gebaut worden sind, in der sogenannten Stephansbinder-Technik. Das sind also ja sehr breit überspannende Balken, die das Dach tragen. Und also ca. 28 Meter Breite. Und das war eine Technik, die damals ohne Nägel ausgekommen ist oder ohne Schrauben und sehr viel eben mit Holz zu tun hatte.
Und wie kommt man denn eigentlich zum Glas? Wie kommst du speziell zum Glas? Wie kommen die Glasbläser oder Glasbläserinnen vielleicht auch zu ihrem Beruf?
Bei mir war es eher Zufall. Zufall dahingehend, dass mein Nachbar ein Glasmachermeister war. Und ich habe natürlich immer mitbekommen, was er so macht, wenn er früh in die Arbeit gegangen ist. Und so ist das Interesse irgendwo mal geboren worden. Und als ich dann aus der Schule rauskam, habe ich mir überlegt, wo ich denn Industriekaufmann lernen möchte. Und es kamen einige Fragen oder einige Firmen in Frage. Und ich habe mich dann für die Glashütte Lamberts entschieden, weil ich dann hier am meisten wusste und fand es auch sehr spannend mit den Öfen. Und bei mir war es dann einfach so am ersten Tag, als ich reinkam in die Ofenhalle, es war September, es war aber ein relativ dunkler Septembertag und ich kam rein in die Halle und habe so irgendwo die Glasbrocken gesehen, dann einen Ofen gehört und das Feuer gespürt und es war irgendwie wie bei Schneewittchen und den sieben Zwergen, so eine Atmosphäre, also eine Mischung aus Schneewittchen und aus dem Walzwerk von Menzel, das berühmte Gemälde von dem Gebäude. Und ja, man fühlt sich oftmals in eine andere Zeit versetzt, wenn man hier durchgeht.
Ja, das ist uns auch so gegangen.
Als wir gerade reingegangen sind durch dieses Tor, man hat, das ist altehrwürdig, du gehst da rein und du merkst die Wärme, den Ofen und man hört ein, zwei Stimmen, man hört die Grillen. Vielleicht kommen wir da nochmal gleich zu.
Ja, vielleicht können wir dazu gleich nochmal fragen. Du hast uns ja beim Reingehen erzählt und wir haben es auch selber gehört, dass man Grillen hört. Seit wann ist euch das aufgefallen?
Also mir persönlich ist es aufgefallen seit 1989, weil es die Zeit ist, wo ich begonnen habe hier als Auszubildender damals. Und die gibt es aber schon wesentlich länger natürlich. Und das war, dass die Grillen oftmals hinter der Verkleidung bei den Wänden waren. Und in der Nacht, speziell wenn es ruhig ist, dann kann man sie immer sehr gut hören. Oder auch hier im Büro manchmal. Also scheinbar haben die wirklich einen Fleck gefunden, wo sie sich sehr wohlfühlen, weil sonst gäbe es nicht in der Population. Und die ist reichlich.
Ja, ihr scheint ja gute Mitbewohner dann zu sein.
Wir füttern alles. Wir haben auch eine Hüttenkatze und solche Sachen. Und ja, das ist ein gutes Zusammenleben.
Ja, zu der Hüttenkatze hatte ich mich mit Marius vorher auch schon besprochen. Da bist du drauf aufmerksam geworden.
Die hat einen ganz speziellen Namen.
Du sprichst jetzt auf den Namen S56 an. Okay. Ja, wir hatten mal eine Hüttenkatze vorher. Und diese Hüttenkatze hat das siebte ihrer Leben ausgehaucht. Und dann haben wir eine neue Hüttenkatze gebraucht. Und abends so in der geselligen Runde sind wir zusammengesessen beim Bier. Und dann haben wir überlegt, wie kommen wir an eine neue Hüttenkatze? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, lass uns doch sowas machen wie Deutschland sucht die Hüttenkatze. Und daraufhin haben wir dann einfach sehr groß gelacht und haben dann einen Media-Post gemacht für Facebook, wo ich dann ein Bild von einer Katze reingesetzt habe und gesagt, wir suchen eine Hüttenkatze und Bewerbungen bitte jetzt senden. Ja, und das hat dann regionale Zeitung aufgegriffen und die hat dann einen Bericht gebracht, dass wir eine Hüttenkatze suchen. Das wiederum hat einen regionalen Radiosender, Radio Ramassuri, auf den Plan gerufen und die haben dann einen Beitrag gebracht mit einer, so Richtung Satire, so Deutschland sucht die Hüttenkatze. Und auf einmal kam RTL aus Österreich auf uns zu, also der Fernsehsender RTL Wien. Und die haben gesagt, sie wollen für RTL Köln einen Bericht machen. Und da wurde dann ein Fernsehteam von RTL hergekommen. Die haben einen Bericht über die Klaushütte gedreht und haben dann auch aufgerufen zu Hüttenkatzen suchen. Und wir haben wirklich Bilder von Katzen aus ganz Deutschland bekommen und auch irgendwelche Schreiben, bitte nehmt doch eine aus dem Tierheim und alles Mögliche. Und dann haben wir uns für Hüttenkatze entschieden und um das jetzt kurz zu machen, das ist eine Hüttenkatze, die eine sehr schöne Farbe hat, so eine Bernsteinfarbe. Und wir haben ein sehr schönes Glas im Angebot, das ist ein Streaky Glas, das ist ein mundgeblasenes Überfangglas, welches für Kunstprojekte oder für Wandleuchten oder so verwendet wird. Und das hat auch eine sehr schöne Bernsteinfarbe, so wie die Katze und die Farbnummer ist S56. Und so kam die Katze zu ihrem Namen. S56.
Eure Spezialität ist ja das mundgeblasene Flachglas. Da kommen wir später nochmal dazu. Da gibt es ja auch das immaterielle Kulturerbe dafür. Was ist so besonders daran und wie funktioniert das?
Es ist einfach besonders immer dann, wenn ein Mensch in der Produktion irgendwo eingebunden ist und wenn ein Produkt nicht von einer Maschine hergestellt wird. Und bei uns ist es einfach eine Manufaktur. Und die Manufaktur bedeutet, dass jeder Arbeitsschritt bei der Produktion von mundgeblasenem Flachglas von Menschenhand gemacht wird. Und dadurch ist natürlich auch jede Tafel ein Unikat. Und wir haben 5000 verschiedene Farben und Strukturen und darunter natürlich auch noch jede Tafel einzigartig, weil sie von Menschenhand gemacht wird und dann natürlich auch der Mensch seine eigene seine Seele gewissermaßen dem Glas mit einhaucht durch das Blasen.
Beeindruckend. Kannst du sagen, wie lange es diese Technik schon gibt? Kann man das ungefähr datieren?
Man kann das datieren, wobei das sehr, sehr grobe Datierungen sind, je nachdem, was man sagen möchte. Also natürlich könnte man irgendwo bei den Babyloniern anfangen, die dann die Glasmacherpfeife auch mit entwickelt haben und dann irgendwo Glas geblasen haben, das waren aber eher so kleine Vasen oder Gefäße. Und dann könnte man noch weiter vorher anfangen, wie man überlegt hat, wie denn Glas entstanden ist. Und manche sagen, es ist in der Wüste entstanden beim Brennen von Tongefäßen, weil dann irgendwo Asche entstanden ist und Pottasche und die hat sich mit dem Sand unter der Feuerstelle vermengt. Und andere sagen wieder, es war ein Blitzeinschlag in der Wüste, wo dann das Glas zusammengeschmolzen ist. Und da könnte man natürlich anfangen, aber ich glaube, wenn man wirklich in die Hochzeit reingeht, der Glasherstellung, sprich die Gotik, wo dann auch die gotischen Kirchen, Kathedralen mit mundgeblasenem Glas verglast worden sind, dann ist es eher realistisch. Man könnte natürlich auch sagen, dass zum Beispiel die Römer, was auch wirklich stimmt, sie hatten einen Glasmacher mit dabei bei ihren Legionen, der teilweise zuständig war für die Verglasung von Gebäuden und dafür hat er Glas geblasen. Aber die wirklich kontrollierte Herstellung von Glas kam später und ich würde es eher so in der Gotik festmachen.
Wie wird man Glasbläser oder Glasbläserin? Was muss man da mitbringen für Eigenschaften?
Herzblut. Also du brauchst wirklich Herzblut und du musst dich reinbeißen in die Aufgabe. Du musst eine Liebe fürs Glas haben, du musst Hitze aushalten, du musst Kraft haben. Es sind mehrere Komponenten, die da mit reinspielen. Wichtig oder das Allerwichtigste ist eigentlich die Liebe zum Glas. Dass man sich auch diese Sachen, die nicht immer ganz leicht sind von körperlichen Belastungen oder eben auch von der Hitze, dass man sich die antun möchte, aber auch einfach irgendwas ganz Besonderes schafft, was man sonst nicht macht. Und Ihr werdet es morgen bei dem Stolz mit merken, wenn wir durch die Glasproduktion gehen, was die Kollegen dann wirklich haben, wenn sie am Ofen stehen und dieses Glas produzieren. Weil es natürlich was anderes ist, wenn du heimkommst und die Frau fragt dich, was habt ihr heute gemacht in der Arbeit? Und du kannst sagen, wir haben die Ziffernblätter von Big Ben geblasen. Es ist einfach anders, als wenn du irgendwie erzählst, ich habe an der Maschine A und B Knopf gelb und grün gedrückt. Was nicht abwertend sein soll, verstehe mich bitte richtig, aber es ist einfach was anderes.
Und das ist eine richtige Berufsausbildung? Gibt es mit auch Möglichkeit, dann noch einen Meister zu machen und diese üblichen Wege?
Ja, das ist mittlerweile eine richtige Berufsausbildung. Früher war es so, dass es ein Anlernberuf war. Das heißt, die Kollegen, die zu uns in die Hütte gekommen sind, die wurden dann von älteren Kollegen ausgebildet. Und dann haben sie intern Titel bekommen wie Anfänger. Anfänger ist aber kein Anfänger in seinem Beruf, sondern er beginnt den Arbeitsablauf, deswegen Anfänger. Genauso wie der Einträger. Der Einträger ist praktisch jemand, der das Glas in den Ofen einträgt. Und solche internen Titel sind dann vergeben worden. Bis hin zum Glasmachermeister, der dann ein Team leitet und der dann verantwortlich ist auch für die Werkstatt, für seine Werkstatt und bis rauf zum Hüttenmeister.
Ist das dann bei euch auch so, dass eine Person spezialisiert ist auf bestimmte Arbeitsschritte? Ist das noch so oder macht jeder alles?
Ja, das ist noch so. Und zwar, das hat auch seine guten Gründe, denn die Herstellung von mundgeblasenem Flachglas ist wirklich so speziell, dass auch die einzelnen Schritte in der Gruppe so unterschiedlich sind, dass wir unsere Kollegen wirklich anhalten, dass sie sich hoch spezialisieren auf die Schritte, die sie machen. Und selbst unterschiedliche Glassorten, also unterschiedliche Farben oder so, arbeiten sich unterschiedlich deswegen, weil die zur Färbung verwendeten Metalloxide sich anders wärmen und teilweise dann schneller auch bearbeitet werden müssen und erwärmt werden müssen.
Was uns ja auch beschäftigt ist, dass das Handwerk ja nicht ausstirbt, aber der Gedanke, wie erhält man dieses seltene Handwerk? Habt ihr Nachwuchsprobleme? Kann man das sagen? Oder gibt es genug Bewerberinnen, Bewerber? Wie läuft's bei euch?
Also wir haben eigentlich keine Nachwuchsprobleme, wie sie oftmals auch in der Presse dargestellt werden, in anderen Bereichen. Natürlich ist es nicht mehr so leicht, Arbeitskräfte zu finden wie früher, aber ich glaube, dass wir einfach ein rundum interessantes Angebot haben für junge Leute mit dem genannten Hüttererstolz, wie er früher mal bezeichnet worden ist. Da ging es einfach darum, dass die Kollegen auch stolz sein können, wirklich auf das, was sie täglich hier leisten und was sie machen und auch die Projekte, die wir gemeinsam ausführen. Und das ist natürlich auch ein interessantes Angebot für die jungen Kollegen und deswegen finden wir dann auch schon immer wieder gute Leute, mit denen wir dann in die Zukunft gehen können.
Ich finde auch, ihr habt eine sehr schöne Internetpräsenz, wo man viel mitbekommt, auch von Projekten, was für tolle Projekte laufen. Kannst du ein Projekt beschreiben, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Also es gibt natürlich mehrere Projekte, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Klassische Projekte wie zum Beispiel der Kölner Dom, wo einfach sehr viel diskutiert worden ist über das Richterfenster. In beide Richtungen ist da sehr viel diskutiert worden. Deswegen hat sich's irgendwo bei mir eingebrannt. Natürlich waren auch Projekte dabei, wie zum Beispiel die Fenster bei Ground Zero in New York nach den Anschlägen in der Kapelle, weil da einfach der historische Kontext dahinter steht. Ein Projekt, was sich unwahrscheinlich bei mir festgesetzt hat, das ist im letzten Jahr installiert worden. Das ist das Flughafenfenster im Bahrain International Airport vom englischen Künstler Sir Brian Clark. Das ist ein wunderschönes Projekt, eine tolle Verglasung, sehr groß, die Fassade des Flughafens und mit arabischem Ornamentik gemischt, mit westlichem Design, mit sehr vielen Dragonflies und wunderschönen Jasminblüten. Ein farbenfrohes Fenster, was einfach genau das zeigt, was die Glasmalerei ausmacht. Und Glasmalerei ist nicht nur auf Glas zu malen, sondern mit Glas zu malen. Und Jan Thorn Bricker, das ist ein holländischer Glasmaler, der hat mal gesagt, mit farbigem Glas zu arbeiten, ist wie mit der Sonne selbst zu malen. Und wer in diesem Flughafengebäude steht, der weiß, was der gemeint hat.
Ihr seid ja die einzige Glashütte dieser Art deutschlandweit. Wie sieht's denn im europäischen Vergleich aus oder im weltweiten?
Also im europäischen Vergleich ist es ähnlich wie im weltweiten. Weltweit gibt es noch zwei Firmen. Das heißt, in Europa gibt es eine und das ist auch gleich die, die noch weltweit aktiv ist. Also es gibt zwei Firmen weltweit, die das Glas produzieren. Die andere sitzt in Frankreich, ist aber nicht nur ein Konkurrent, sondern ist auch teilweise ein Geschäftspartner dahingehend, dass er manche Gläser von uns bezieht, weil die Franzosen gar nicht mehr in der Lage sind, alle Gläser selbst herzustellen.
Was man ja hier direkt merkt, das ist eine ganz eingeschworene Gemeinschaft, die Hitterer, siehst mir nach, wenn ich jetzt etwas falsch ausspreche, und die Stoderer.
Also so ungefähr auf jeden Fall. Also das eine sind die Hütterer, das sind wir, und das andere sind die Stoderer im Oberpfälzer Slang, aber der natürlich auch sehr schwer auch nur nachzumachen ist, weil wir Oberpfälzer schon selbst manchmal damit zu tun haben. Nein, ernsthaft, es gibt also die Hütterer, das sind wir, und es gibt die Stoderer. Das heißt nichts mehr wie die aus der Stadt. Und früher war das wirklich so, dass da eine gewisse Trennung vorgeherrscht hat. Das ist mittlerweile alles nicht mehr so dramatisch, wie es früher mal war. Aber früher, es gab in den Wirtshäusern zum Beispiel eigene Tische, wo nur Hütterer hin durften. Also da waren nur Glasmacher gesessen und andere aus der Stadt durften dort gar nicht sitzen, außer die Hütterer haben gesagt, bitte kommt doch mit her. Und das war also ein Teil. Ein anderer war zum Beispiel, dass auch, es gab eine eigene Sprache, also in eigenen oder in manchen Worten. Manche Wörter waren unterschiedlich zu den Wörtern, die die Stoderer benutzt haben von uns Hütterern. Und zum Beispiel Straße. Also wir haben früher Strass gesagt. Und die Stoderer haben Strauß gesagt, so im typischen Oberpfälzer Slang. Oder wenn wir Bier bestellt haben, dann heißt es bei uns ein Bier. Und bei die Stoderer war es ein Bäuer, also etwas derber. Und das war auch so ein gewisser, ja, es hat auch den Stolz der Hütterer ein bisschen wiedergespiegelt. Aber das sind alles Sachen aus der Vergangenheit, mehr oder weniger. Was geblieben ist, ist der Zusammenhalt und der ist natürlich immer noch da. Und das ist auch wichtig, wenn man in ein Teamwork beschäftigt ist, wo es einfach wichtig ist zu wissen, wo steht der Kollege gerade und wo ist das Glas und wo kann er helfen und wo kann ich helfen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch?
70. Es gibt 70 Kollegen und ja, diese 70 Kollegen produzieren das Glas für die ganzen Projekte weltweit.
Wahnsinn, toll.
Ja, du hast gerade schon gesagt, Kollegen, das heißt, Frauen arbeiten nicht hier oder doch, aber wahrscheinlich dann nicht am Ofen oder wie ist das?
Also sie arbeiten schon hier am Ofen, aber in meinem Alter hat sich das Gender nicht so wirklich durchgesetzt, habe ich gemerkt. Und es ist so, dass die Frauen auch bei uns in der Hütte beschäftigt sind, natürlich nicht so zahlreich logischerweise, aber in manchen Bereichen sind sie tätig. Wir haben sie zum Beispiel beim Aufschneiden der Glaszylinder beschäftigt, haben sie aber auch mittlerweile am Ofen für gewisse andere, kleinere Werkstücke im Einsatz. Weil die Großen sind halt einfach wirklich, da hat die Glasmacherpfeife dann 10, 15 Kilogramm, das Glas hat auch nochmal so 10 Kilogramm und irgendwo kommt man dann in einen Grenzbereich rein.
Ihr arbeitet mit sehr heißen Materialien, am Ofen. Gibt es auch Vorfälle, Verbrennungen, Ähnliches? Habt ihr da eine große Tube, Erste Hilfe, Brandpaste oder wie ist das?
Also natürlich sind alle Kollegen geschult, wenn mal was passieren würde, aber wenn du hier arbeitest, dann weißt du ganz genau, wo die heißen Wege sind, wo das heiße Glas ist und alles, was heiß ausschaut, ist auch heiß, alles, was glüht. Und selbst die Sachen, die Gläser, die nicht glühen, sind auch noch meistens so 500, 600 Grad in der Ofenhalle heiß und du langst da nicht hin. Und deswegen ist es auch sehr sicher hier und einer passt wirklich auf den anderen auf und es macht schon vieles aus.
Einer passt auf den anderen auf. Wer passt auf den Ofen auf? Wir sind ja jetzt hier gerade am Sonntagabend und es gibt hier ein paar Herren, die gerade da sitzen und den Ofendienst haben, richtig?
Richtig, genau. Es ist so, dass der Ofen muss 24 Stunden am Tag bewacht werden und auch 7 Tage in der Woche. Das sind Temperaturen, die vorherrschen von 1100 bis 1400 Grad. Und natürlich muss der Ofen auch immer bewacht werden und es muss geschaut werden, wie läuft er denn, wie ist die Feuerung, muss man Gas oder regeln mit Luft und wie auch immer. Und natürlich ist immer jemand da. Es hängt auch mit Brandschutz zusammen und einfach die Abläufe zu stärken.
Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, mit einem Mythos aufzuräumen, und zwar, dass Glas ewig fließt. Was sagst du dazu?
Ist eine sehr spannende Frage und ich habe die auch schon sehr oft gehört. Es hängt damit zusammen, dass viele meinen, oder per se, die Definition von Glas ist, es ist keine feste Materie, es ist eine unterkühlte Flüssigkeit. Wobei das aber auch sehr alles im theoretischen Bereich ist. Und es würde wahrscheinlich ungefähr, ja, geschätzte 1200, 1300 Jahre dauern, bis sich ein Glas minimal bewegen würde. Also aber auch wirklich minimal und nur so messbar und nicht sichtbar. Der einzige Grund, warum das die Frage immer wieder gestellt wird, ob Glas fließt, ist der, dass bei den Fenstern in Kirchen im Mittelalter oftmals die Scheiben mit der starken Seite, mit der dicken Scheibe nach unten eingesetzt sind. Das heißt, dort, wo die Scheibe stärker ist, das ist meistens unten der Fall. Und deswegen hat man gesagt, in den Fenstern ist nachzusehen oder da ist zu erkennen, dass das Glas nach unten fließt. Fakt ist aber der, dass einfach die Glaser damals das so gemacht haben, dass Scheiben schon immer irgendwo dünner und irgendwo dicker waren und die haben einfach die dicke Seite nach unten eingeglast. Das war alles.
Ja, das ergibt Sinn. Ja. Danke.
Gerne. Thema Mythos aufräumen. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, Scherben bringen Glück. Andere sagen wieder, Scherben bringen Pech. Wie ist deine Antwort?
Es gibt praktisch kein schöneres Geräusch als brechendes Glas. Nein, ernsthaft. Es ist so, natürlich, Scherben bringen Glück, wenn sie nicht im eigenen Haus passieren. Sagen wir es mal so. Also für uns bedeuten Scherben natürlich oftmals auch Umsatz. Wie zum Beispiel, wenn ein Hagelschaden irgendwo über Bayern drüber zieht, dann dürfen wir mit unseren Gläsern wieder die Kirchen, die Klöster, die Gebäude verglasen. Und das ist natürlich in gewisser Weise interessant. Und auch schön, weil es Umsatz bringt. Ansonsten halte ich es wie die meisten Menschen mit den Scherben. Ich vermeide es zum Beispiel, irgendwelche Spiegel zuzuschlagen. Aber ansonsten, die Angst vor Scherben ist jetzt auch nicht so ausgeprägt wie in anderen Bereichen.
Aber im eigenen Betrieb möchte man es dann doch lieber nicht hören, das zerbrechende Glas, oder?
Ihr werdet es morgen hören, wenn ihr durch die Produktion geht. Es bricht ständig irgendwas und teilweise ist das Brechen sogar ein wesentlicher Bestandteil von der Produktion, von der Herstellungstechnik, zum Beispiel dann, wenn die Glasmacherpfeife, was ihr morgen hören werdet, von dem Zylinder abgeschlagen wird.
Wie ist bei euch der Arbeitsablauf? Wie funktioniert das?
Ja, es ist eigentlich ein Dreischichtbetrieb, wenn man so möchte, wobei aber nicht drei gleiche Schichten sind, sondern drei unterschiedliche. Es beginnt also in der Früh, so um 3:30 ungefähr, und es geht so ungefähr bis 9:30, 10:00. Dass das Glas geblasen wird. Also da stehen die Kollegen dann am Ofen, drehen das heiße Glas an die Glasmacherpfeife und blasen dann die Ballons und fertigen die Zylinder. Danach ist der Ofen mehr oder weniger leer gearbeitet. Das heißt, die Bottiche, wir haben ja Hafenöfen. Hafen heißt, es sind so wie große Töpfe drinnen, in denen das Glas unabhängig voneinander geschmolzen wird. Und das sind also 12 Töpfe im Ofen, die unabhängig voneinander gefärbt werden können. Und so kann man auch verschiedene Farben an der Glasmacherpfeife dann vermischen. Die sind dann leer und die werden dann nachmittags neu bestückt. Das machen dann praktisch die Einleger. Die legen neues Gemenge in den Ofen ein. Das Gemenge schmilzt dann langsam weg und ergibt also Sand oder Kalk, ergibt ein blankes Glas, das dann gefärbt wird mit Hilfe von Metalloxiden. Und diese Metalloxide, die werden von den sogenannten Nachtschmelzern, von den Färbemeistern eingebracht ins Glas. Und die eigentliche Feinschmelze, die erfolgt dann in der Nacht. Also die kommen dann so um 7 Uhr, 8 Uhr, je nachdem. Und dann bleiben die, bis die Glasmacher selbst wieder kommen. Und derzeit wird die Feinfarbe, die exakte Farbe des Glases festgelegt und erschmolzen.
Wir laufen jetzt durch die Werkhalle. Hier wird fleißig gearbeitet.
Wir haben zwei Öfen, einen hier, einen da hinten. Der Ofen hier, der wird für unsere Echtantikglasproduktion verwendet. Der andere Ofen, der ist für die Neuantikproduktion. Der Unterschied ist im Prinzip im Zeitgeschichtlichen zu sehen. Das Echtantik ist von der Technik her etwas älter. Das Neuantik ist eine etwas jüngere Technik. Sage ich später noch mal ein bisschen was dazu, was der genaue Unterschied ist. Bei dem Echtantik haben wir hier eine endgültige Tafelgröße von 60 x 90 cm. Bei dem Neuantik haben wir eine Größe von ungefähr 80 x 90 cm. Also die Formate sind dort größer. Hier hier sind wir jetzt an der Werkstelle des Neuantikglases und da sehen wir jetzt den Graben vor uns. In dem wird unser Glasmacher diese vorbereitete Kugel schwingen, damit sie sich in die Länge dehnt und zum Zylinder wird.
Das sieht sehr anstrengend aus.
Ja, es ist eine körperliche Arbeit, wobei die Technik hier auch eine sehr große Komponente hat. Also man sieht, wie sich das jetzt so in die Länge dehnt. Und dieser entstehende Zylinder, der muss jetzt immer wieder nachgewärmt werden, damit die Spitze vorne, und in der Spitze befindet sich die Masse des Glases, damit diese Masse wieder erwärmt wird, damit sich dieser Dehnprozess weiter fortsetzen kann. Schon eine gewisse Meisterschaft, solche Zylinder anzufertigen. Das Maßgebliche daran ist natürlich, es soll hinterher eine Glastafel sein, dass die Glastafel eine gleichmäßige Stärke hat. Und das dauert wirklich Jahre, bis man in der Lage ist, solche Zylinder zu blasen. Hier wird jetzt die Spitze des Ballons erwärmt, sodass ja letztendlich dann ein Loch entsteht. Und jetzt wird diese Spitze erwärmt, sodass dieses Loch jetzt immer größer wird, damit dann am Ende wirklich ein Zylinder entsteht. Aber man sieht jetzt, wie die Oberflächenspannung des Glases und auch die Rotation, also die Fliehkraft sozusagen das Loch immer größer macht. Und jetzt muss er genau den richtigen Zeitpunkt finden, wenn er den Zylinder hier aushängen lässt, damit er wirklich ein Zylinder wird. Wenn er zu wenig Temperatur hat, dann bleibt das geschlossen. Und wenn er zu viel Temperatur hat, dann haut es nach unten ab. Und im Gegensatz zum Echtantiglas ist das hier schon eine wirkliche Meisterschaft, weil die so einen Zylinder nur mit der Glasmacherpfeife, nur mit Hitze und nur mit ihren Atem erstellen. Bei Echtantik verwendet man viel mehr Werkzeuge. Hier hat man quasi keine Werkzeuge.
Wie warm, kalt ist sowas? Also wie heiß ist jetzt gerade die Masse noch?
Wenn die da liegt, das ist jetzt schwer zu sagen, aber irgendwas zwischen 3 und 400 Grad. Ja. Die kühlt jetzt langsam aus, um dann geschnitten zu werden, weil der Bruchrand uneben ist und deswegen wird hier dann mit dem Glasschneider sauber nachgeschnitten. Aber eben erst nach einer gewissen Ruhe, nachdem der Zylinder eine Temperatur hat, sodass man anfassen kann. Hier sieht man den Unterschied zwischen den Echtantik- und den Neuantik-Zylindern. Die Echtantik-Zylinder haben hier eine Größe von oder eine Höhe von ungefähr 60 cm und die Neuantik-Zylinder so ein bisschen was über einen Meter. Die müssen aber dann noch ein kleines bisschen in Format geschnitten werden. Aber es lässt sich dann natürlich daraus schließen, dass aus einem größeren Zylinder eine größere Scheibe wird. Und die Neuantikproduktion verwenden wir fast ausschließlich für Fensterglas. Also Fensterglas im Sinne von transparentem Glas, das in einem normalen Fenster eingebaut ist. Die Echtantikproduktion wird überwiegend für Farbglas verwendet, das dann für Glasmalereien verwendet wird, die ja, künstlerische Gestaltungen sind. Hier stehen wir jetzt am Ende des Kühlbandes. Die geblasenen Echtantikzylinder gehen hier durch das Kühlband, damit sie rudimentär abgekühlt sind und werden hier gleich aufgeschnitten. Ähnlich wie beim Neuantikglas, gleich nach der Herstellung des Zylinders wird er aufgeschnitten, damit er vorbereitet ist für den nächsten Arbeitsgang. Die Dame, die wir gerade gesehen haben, das ist unsere Aufschneiderin, aber nicht im üblichen Wortsinne, Sie schneidet unsere Zylinder auf, damit die dann vorbereitet sind für den Streckprozess. Wir haben dann noch zwei Damen im Büro und ja, für die Mustererstellung auch noch zwei Damen. Ach ja, stimmt. Und ganz neu, auch in der Produktion jetzt eine Dame, die aktiv beim Glasmachen mitarbeitet. Die bereitet die Pfeifen für den Anfang vor. Hier sehen wir jetzt den Arbeitsplatz des Streckers. Das Strecken heißt, der Zylinder wird nochmal erhitzt, sodass er eine gewisse Viskosität erhält, damit man ihn auffalten kann, damit es zu einer Glastafel wird. Die Zylinder, die werden langsam erhitzt, die werden auf diesem Gleis langsam nach vorne geschoben bis zum Tisch des Streckers. Der Strecker hebt den erwärmten Zylinder auf den Tisch. Im Bereich des Tisches haben wir eine Temperatur von 900 Grad. Deswegen erhitzt sich der Zylinder sehr schnell und wird plastisch formbar. Und das nutzt man aus, um den zu öffnen. Anschließend wird er dann mit einem Bügelholz glatt gebügelt, damit es eine vollends glatte Scheibe wird. Also wir arbeiten hier in einem 24-Stunden-Zyklus. Die Glasmacher beginnen mit ihrer Arbeit um 3.30 Uhr. Die arbeiten, bis sie die vorgegebene Stückzahl zu Ende haben. Das ist ungefähr 10, halb 11. Dann sind auch die Häfen, also diese Schmelzgefäße, leer gearbeitet und müssen wieder neu befüllt werden. Im Anschluss kommen dann die sogenannten Einleger. Deren Aufgabe ist es, die Zylinder wieder zu füllen. Die Zylinder werden mit dem Gemenge aus Sand, Kalk und Soda gefüllt. Und wenn es farbiges Glas sein soll, kommen dann noch die farbgebenden Oxide dazu. Kobaltoxid, Manganoxid, Eisenoxid zum Beispiel. Dieser Einlegeprozess, der dauert bis zum frühen Nachmittag. Dann beginnt die sogenannte Rauschmelze. Abends zwischen 8 und 9 werden dann Farbproben gezogen, damit man feststellt, ob die Farbe, die in der Schmelze ist, mit der Sollfarbe übereinstimmt. Also das Glasmuster soll mit der Schmelze natürlich übereinstimmen, damit wir die passende Farbe erhalten. Nach dieser Farbprobe kommt die Feinschmelze, die geht ungefähr bis Mitternacht, 1 Uhr. Und dann werden die Öfen von 1400 Grad, 1400 ist die Schmelztemperatur, auf Arbeitstemperatur abgekühlt. Die Arbeitstemperatur ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. Rund um und um 1100 Grad, würde ich sagen, hängt ein bisschen vom Glas ab, weil unterschiedliche Gläser unterschiedliche Arbeitstemperaturen brauchen. Aber das wissen die Glasmacher dann selbst. Ja, und damit ist der Zyklus geschlossen. Wenn die Melze vollzogen ist, dann kühlt die ab und ab 3.30 Uhr kommt wieder der Glasmacher und beginnt mit der Arbeit von Neuem. Wir stehen hier am Ende des Kühlbandes. Hier kommen jetzt die fertigen Glastafeln heraus, die langsam abgekühlt wurden. Und es findet hier dann gleichzeitig die Qualitätskontrolle statt. Jede einzelne Tafel wird begutachtet, ob sie den Anforderungen entspricht.
Wird hier mit Luft runtergekühlt, wenn die angekühlt?
Nee, der Kühlprozess, der erfolgt ganz natürlich. Im Gegenteil, es muss immer wieder ein bisschen nachgeheizt werden, damit das Niveau der Temperatur erhalten bleibt.
Dass es nicht so schnell geht, sonst würde es springen.
Damit das Abkühlen nicht so schnell geht, damit das Glas ordentlich gekühlt ist. Unsere Glasmacher führen ein Handwerk aus, das sich als Handwerk im ursprünglichen Sinne bezeichnen möchte. Also die müssen das Handwerk wirklich über die Zeit lernen. Die müssen Feinmotorik entwickeln, weil es gibt hier keine Waage, kein Metermaß, kein Thermometer. Die müssen alles erspüren, was an der Pfeife vor sich geht, damit sie das Ergebnis so erzeugen, wie es auch notwendig ist. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied zu anderen Handwerksberufen wie zum Tischler oder zum Schlosser. Die arbeiten heute mit elektrischen Hilfsmitteln und mit CNC und so weiter. Ich behaupte mal, wenn wir unseren Glasmacher mit einer Zeitmaschine 300 Jahre zurückschicken könnten, der könnte sich sofort an den Ofen stellen und könnte sofort beginnen zu arbeiten. Hier gibt es ein Lagerbüro, in dem haben wir diese Rahmen. In jedem Rahmen befinden sich etliche Glasmuster und hinter jedem dieser Glasmuster, das sind annähernd 2000 Stück, verbirgt sich hier ein Lagerfach mit den entsprechenden Gläsern.
Ja, hier sind wir im Gang der Überfanggläser. Überfangglas ist ein besonderes Glas. Ich glaube, wir sind tatsächlich die einzigsten auf der Welt, die noch in der Lage sind, ein Überfangglas in Flachglas anzufertigen. Üblicherweise, wenn man farbiges Glas produziert, das wird ja aus der farbigen Schmelze entnommen, geht man davon aus, dass das Glas massiv durchgefärbt ist. Beim Überfang ist es anders. Da beginnt man mit einer Farbe und über diese Farbe wird dann transparentes Glas gelegt. Wenn dieser Zylinder dann später eine Tafel ist, dann sieht die Tafel zu 98% transparent aus und hat wirklich nur eine ganz hauchdünne Schicht mit Farbglas obendrauf. Diese Überfanggläser, die werden verwendet, um weitere Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Also in der Vergangenheit war das Gravieren, Schleifen, Säureätzen und durch moderne Bearbeitungstechniken sind jetzt noch Laserbearbeitung und Sandstrahlen dazugekommen. Also dann wird diese Farbschicht abgetragen, entweder komplett, sodass man auf das transparente Glas durchkommt, oder stufenweise, zum Beispiel mit Ätztechniken, dass dann in dieser Farbschicht nochmal richtige Schattierungen entstehen. Ist eine besondere Technik, ist eine anspruchsvolle Technik, ermöglicht aber auch anspruchsvolle und interessante Ergebnisse.
Da hätte ich noch die Frage, wie wird Glas gefärbt?
Also man kann grundsätzlich sagen, Glas wird hergestellt aus Sand, Kalk und Soda. Das sind die Grundbestandteile und mit denen erreichen wir dann ein transparentes, durchsichtiges Glas, also Fensterglas. Wenn man farbiges Glas haben möchte, dann werden da Oxide zugegeben. Also es sind keine Pigmente, wie man sie oft aus der Malerei kennt, Ocker oder sowas. Wir arbeiten hier mit Oxiden. Also es ist ein chemischer Prozess, der da stattfindet. Und Beispiele hierfür sind zum Beispiel Kobalt für Blau, Mangan für Violett, Kupfer für Rot oder Kupfer auch für Grün, weil wenn man unter oxidierenden oder reduzierenden Atmosphären arbeitet, dann entsteht da die Komplementärfarbe. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Phänomen. Ja, und das Färben passiert einfach in der Schmelze. Die Oxide wirken sich dort entsprechend aus und bilden dann anschließend die Farbe, die man dann im Farbglas erkennen kann. Für das Glasmachen hat der Glasmacher seine Rezepte, ähnlich wie der Koch seine Rezepte für seine Gerichte hat. Und wenn er sich daran hält, kommt meistens auch das Ergebnis so heraus, wie man sich's vorstellt. Allerdings gibt es dann hier und da Einflüsse, die nur schwer kontrollierbar sind, sodass es dann doch manchmal zu Fehlschmelzen kommt.
Habt ihr spezielle Speditionen, die sich dann extra mit dem Glastransport auskennen?
Die Speditionen sind ganz normale Speditionen, wie man sie überall auf der Straße fahren sieht. Das Besondere ist vielleicht eher die Verpackung. Die macht den sicheren Transport aus und wir verpacken nach wie vor in Holzkisten. Wir haben ja unsere Spezialisten, die das wirklich perfekt hinbekommen. Wir haben zwischenzeitlich auch probiert, mit alternativen, modernen Techniken oder Verpackungsmethoden zu arbeiten, aber das hat nie funktioniert. Die klassische alte Holzkiste ist dann immer noch die beste Variante.
Vielen Dank, Peter, für die Führung durch die Werkhalle, durch die Manufaktur. Und wir schauen jetzt nochmal zurück zu Robert ins Büro. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, in der Produktion entstehen Scherben. Scherben sind ja auch gewollt in der Produktion. Von daher, was passiert mit den, mit den Glasscherben, die überbleiben?
Also mit Blick auf die Umwelt ist es natürlich so, dass wir schon immer darauf achten, möglichst viel der Materialien wieder zu verwenden. Und deswegen haben wir viele Standardfarben im Angebot, deren Scherben wir in gewisser Weise katalogisieren in Scherbenständen und dann wieder einschmelzen können. Natürlich ist es bei 5000 Farben plus nicht möglich, jede einzelne Farbe zu katalogisieren und auch zu zu lagern, weil wenn verschiedene Farben zusammengemischt würden und eingeschmolzen werden, würde sich wahrscheinlich eine braune Soße oder etwas ergeben, aber auf jeden Fall nichts mehr Kontrollierbares, weil wir natürlich nicht bei jeder Farbe dokumentieren können, welche Metalloxide zur Färbung mit drinnen sind.
Robert, ich habe noch eine Frage an dich. Ihr seid ja seit 2023 immaterielles Kulturerbe oder das mundgeblasene Flachglas. Hat sich für euch seitdem was verändert?
Also richtig verändert dahingehend, dass wir etwas anderes spüren von Verpflichtung oder von Nachfrage, hat sich nicht. Es ist natürlich so, dass wir vorher schon entsprechend reagiert haben und vorher auch eine gewisse Verpflichtung gefühlt haben, dieses Erbe auch weiterzugeben. Es geht ja auch darum, nicht irgendwo in der Vergangenheit zu verharren, sondern wir wollen das ja auch in die Zukunft tragen. Und Tradition bedeutet ja auch, nicht nur auf die Asche der Vergangenheit zu schauen, sondern einfach auch die Glut zu nähren für die Zukunft. Und deswegen bilden wir junge Leute aus, die auch dieses Erbe weitergeben können.
Das war mal ein toller Besuch. Also wirklich viel gelernt, viel gesehen. Wahnsinn.
Ja, vielen Dank an Robert und Peter für das nette Gespräch und für die tollen Informationen. Vielen Dank auch an Herrn Beil, den Geschäftsführer, für die Einladung und an das ganze Team, dass wir über die Schulter schauen durften.
Ja, und damit war der Besuch von Katharina und Marius in der Oberpfalz auch schon wieder vorbei. Die Öfen haben sie dann wieder den Hütterern mit ihrer beeindruckenden Handwerkskunst überlassen. Bilder von dem Besuch in der Glashütte Lamberts findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Account @thesoundofhandwerk oder auf unserer Website thesoundofhandwerk.de. Wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Feedback, Kritik oder Anregungen sind wie immer herzlich willkommen. Das geht zum Beispiel einfach per Mail an podcast@thesoundofhandwerk.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Michaela Haller, Katharina Klein, Beatrix Meyer und Marius Nordmann. Entstanden im Rahmen eines Studienprojekts im weiterbildenden Masterstudiengang Schutz europäischer Kulturgüter an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.